Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir sind im Herbst der Reformen angekommen. Mal schauen, ob denn das was werden könnte. Da wollen wir mal dringend drüber reden, was denn so ein Staat alles tun kann, worin er, das erleben wir ja ständig, täglich, auch regelmäßig scheitert und was man eigentlich aus der Historie so lernen könnte. Dafür haben wir uns natürlich unseren Lieblingshistorik-Volkswirt, so kann man es fast nennen. Eigentlich ist er Volkswirt, aber passionierter Historiker. Und deswegen durchdringt er die großen Themen der volkswirtschaftlichen Theorien auch so wahnsinnig gut. Deswegen freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass er wieder zurück ist bei uns. Er war mal Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank, ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Instituts. Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal, Thomas Meyer.
Ja, vielen Dank, Herr Blüth. Freut mich, dass ich wieder hier sein kann.
Freut mich auch sehr. Ja, ich habe es gerade gesagt, wir wollen mal so ein bisschen über, naja, das Thema Staatsversagen versus Marktversagen. Zwischendurch hatte man ja immer die Phase, wo viele Politiker einem weismachen wollten, dass der Markt nicht funktioniert. Tatsächlich stellen wir sehr häufig, gerade hier in Deutschland oder natürlich im Moment ganz besonders auch in Frankreich bei unseren Nachbarn fest, dass der Staat irgendwie nicht so richtig vorwärts kommt. Da wäre natürlich schon die Frage, warum bekommen westliche Staaten denn eigentlich nichts gebacken?
Ja, das ist schon eine gute Frage. Die kurze Antwort ist, dass sie sich zu viel Wissen anmaßen über das, was in der Wirtschaft, das, was in der Gesellschaft, was bei den Leuten passiert. Wissen, das sie gar nicht haben können. Diese Wissensanmaßung hat einen ideengeschichtlichen Hintergrund. Oft ist es ja so, dass es dann manchmal so katalysatorische Ereignisse gibt in der Geschichte, die dann den Ruf nach dem Staat beschleunigen. Ein wichtiges Ereignis für alle eigentlich, ja, für den englischsprachigen Raum, aber auch bei uns, war die große Depression, die in den USA 1929 mit dem Stock Market Crash, Aktienmarktkrach, ja, begann und dann sich hinzog bis Mitte der 30er Jahre. Und diese Zeit, wo der Eindruck entstand, wenn man den Markt sich selbst überlässt, war eben nicht wirklich ein Markt, aber wenn man die Dinge sich selbst überlässt, dann kommt es zu Fehlentwicklungen. Und das hat auch einige Ideen genährt aus dieser Zeit heraus, die doch eine Rolle für den Staat vorgesehen haben. Da gibt es zwei Denkschulen, sag ich mal, die ganz interessant sind. Auf der einen Seite entstand da der sogenannte Neoliberalismus. Bei uns wird es ja heute oft als Schimpfwort für den entfesselten Manchester-Kapitalismus benutzt, was ein komplettes Missverständnis ist. Mhm. Es war das Gegenteil, war der Fall. Da hat sich eine Gruppe liberaler Denker, vorzugsweise Ökonomen, aber auch andere Philosophen waren auch dabei, 1938, getroffen und sich überlegt, was ist denn da schiefgelaufen? Wir haben gesehen, dass die Welt in die Depression fiel. Wir haben auch gesehen, dass der Staat nicht unbedingt immer hilfreich war. Stichwort Zollpolitik, die dann Mitte der 30er Jahre ziemliches Unglück, wirtschaftliches Unglück brachte. Was sollte man denn tun? Und daraus entstand dann die Idee des Neoliberalismus, eine liberale Wirtschaftsordnung, in der der Staat aber aufpasste, dass die Dinge nicht völlig aus dem Ruder liefen. Parallel dazu könnte man sagen, oder auch daraus heraus, gab es dann eher in der deutschen Sprachregion den Ordoliberalismus, der geht ein bisschen weiter, während die Neoliberalen meinen, der Staat sollte im Wesentlichen darauf achten, dass die Rahmenbedingungen stimmten und eingreifen, wenn sich da was fehlentwickelte, waren die Ordoliberalen gegen einen Schritt weiter, die dachten, also der Staat müsste doch eigentlich auch einen Rahmen schaffen, in dem der Markt geordnet funktionieren kann. Die ordoliberale Schule wurde dann vor allem bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg berühmt, weil die sogenannte Freiburger Schule, denn das war, die Ordoliberalen hatten ihren Ursprung in Freiburg. Da kamen dann Ökonomen, ist eher unter der Ökonomik bekannt, Walter Eugen, aber auch Ludwig Erhard stammt davon. Und er ist ja den meisten, die ein bisschen in der Geschichte, in Deutsch-Geschichte aufgepasst haben, bekannt als Vater des Wirtschaftsbundes. So, das war so die eine Entwicklung, der eine Entwicklungsstrang aus dieser dramatischen Erfahrung der Depression, der Weltwirtschaftskrise. Der andere Entwicklungsstrang, würde ich mal sagen, ungefähr zeitgleich, war dann ausgehend vom angelsächsischen Raum John Maynard Keynes allgemeine Theorie des Zinses und der Beschäftigung, die 1936 rauskam. Keynes stellte fest, dass der Markt grundsätzlich staatlicher Hilfe bedarf, dass also der Staat einspringen muss, um die Wirtschaft global zu steuern. Also nicht jetzt in Detail und spezifisch immer im Kleinen, sondern aber zumindest im Großen, indem er dafür sorgte, dass es eine stetige Nachfrageentwicklung gibt, insbesondere durch eine Fiskalpolitik, die, wenn eine Wirtschaftsschwäche auftritt, dann mit Deficit Spending, mit kreditfinanzierten Ausgaben das stabilisiert. Daraus hat sich dann bis heute eine große Rolle, insbesondere dann der Geldpolitik entwickelt. Das war ursprünglich nicht ganz so prominent, aber heute ist es sehr prominent. Und dann kann man der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass Ende der 20er Jahre, genau genommen 1928, mit der Machtübernahme in der Sowjetunion durch Josef Stalin eine ganz starre, detailverliebte, besessene, möchte ich mal sagen, Zentralplanung entstand. Ursprünglich war es nach der Oktoberrevolution 1917 schlecht gegangen und hatte Lenin ein bisschen die Dinge aufgelockert, ein bisschen marktwirtschaftliche Elemente eingeführt, aber als Stalin dann übernahm 1928, war das dann vorbei und war dann streng zentralplanerisch. Das sind so, würde ich mal sagen, Sie hatten es erwähnt, für den Hobbyhistoriker, den Ökonomen, so ein paar Ausgangspunkte, um zu schauen, wie sich der Staat hereingedrängt hat, nachdem wir vor allem im 19. Jahrhundert eigentlich eher einen Laissez-faire-Kapitalismus hatten, in dem der Staat, manche sagten ja damals, die Nachtwächterrolle spielte, dass da in der Nacht nichts passierte, aber sich sonst aus dem Wirtschaftsgeschehen heraushielt.
Warum ist der Neoliberalismus, den Sie ja schon so ein bisschen skizziert haben, also der in der Theorie der großen Denker da Ende der 30er Jahre, warum hat er sich nicht durchgesetzt? Oder ja, sagen wir mal, wie hat er sich selbst kaputt gemacht, in Anführungszeichen?
Ja. Also zunächst mal war der Neoliberalismus, insbesondere die deutsche Version, der Ordoliberalismus, enorm erfolgreich. Enorm. Ich meine, die Deutschen sind von Hause aus eigentlich keine liberalen Leute. Und man ist in Deutschland eigentlich immer sehr staatsgläubig, oft auch staatsfürchtig. Aber als dann Ludwig Erhard, der das ja dank der amerikanischen Militärregierung seine Ideen durchsetzen konnte, wahrscheinlich hätten die Deutschen nie dafür gestimmt, weil die einfach nicht liberal veranlagt waren zu der Zeit, hatte natürlich einen enormen Erfolg mit dem Wirtschaftswunder. Und dadurch kam der Ordoliberalismus bei uns zumindest recht zur Geltung in den 50ern, in den 60er Jahren. Bei den anderen war es nicht ganz so. Da hat man in den 60ern, ging man dann zunehmend zum Keynesianismus über, versuchte die Wirtschaft zu steuern. Bei uns kam dann das herüber, Mitte der 60er Jahre, insbesondere durch Karl Schiller, den damaligen Doppelminister für Wirtschaft und Finanzen, der ein überzeugter Keynesianer war, Wirtschaftsprofessor, der das dann implementierte als Doppelminister. Da kam der Keynesianismus zu uns rüber und das hat dann den Ordoliberalismus ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. In den 70er Jahren erlebte dann der Keynesianismus aber sein Waterloo durch die sogenannte Stagflation. Das kam in der Theorie nicht vor. Also der Anstieg der Preise bei gleichzeitig schlapper Wirtschaft. Diese Stagflation, ausgelöst vordergründig durch die Ölpreisschocks 74 und 79, war im keynesianischen Modell nicht drin. Und da hat man dann darauf als Reaktion, vor allem jetzt aus den USA und England entstand, eine neue liberale Bewegung ökonomisch angestoßen durch die sogenannte österreichische Schule. Das ist, würde ich mal sagen, eine etwas freiere ökonomische Schule als die Neoliberalen und die Ordnungspolitiker. Ich sage immer, wenn die Ordoliberalen der Hund sind, dann sind die Österreicher der Wolf, was so den Markt angeht. Ja. Die Österreicher, vor allem eben Friedrich von Hayek, kriegten dann auch einen gewissen politischen Einfluss. Reagan, Thatcher waren inspiriert von der österreichischen Schule, von den Ideen von Hayek und haben dann Anfang der 80er Jahre Reformen durchgeführt, marktliberale Reformen, die sehr erfolgreich waren, die eine Wirtschaftswende sowohl in den USA als auch in England eingeleitet haben. Dazu kam dann noch auch ein liberaler Ökonom, Milton Friedman, der sich mehr auf die Geldpolitik konzentriert hat und dort ein neues Paradigma eingeführt hat. Das verlief in den 80er Jahren eigentlich sehr erfolgreich. Bei uns war keine so große Korrekturbedarf. Unter Helmut Kohl, wir hatten dann die Wiedervereinigung, 89 Fall der Berliner Mauer, 90. Und da trat dann bei uns der Staat wieder doch sehr, sehr breit auf. Bei den anderen war es dann so, dass man nach dem Erfolg der Reagan- und Thatcher-Zeit auch so ein bisschen dachte, jetzt muss aber der Staat doch auch mehr für sozialen Ausgleich sorgen. Man muss ein bisschen wieder reingehen. Man darf das nicht alles sich selbst überlassen. Dann gibt es soziale Ungleichheit. Da entstand dann diese Idee des dritten Wegs aus England kommend. Tony Blair stand dafür. Bei uns kam das ein bisschen verspätet an, aber Gerhard Schröder machte dann schließlich auch mit Bill Clinton. Das reden wir so praktisch über die 90er Jahre bei den Briten und den Amerikanern früher, bei uns am Ende der 90er Jahre. Da kam der Third Way rein. Der Staat soll wieder ein bisschen mehr machen. Und dann kam auch im Zuge dieses Third Way, kam die Ermächtigung der Geldpolitik, sage ich mal. Die Geldpolitik sollte dafür sorgen, dass die Wirtschaft am Potenzial wächst und Inflationsrate auf einem Zielwert bleibt, den man mit 2% angenommen hat, aus unerfindlichen Gründen. 2% sah halt gut aus. Und jetzt hatte man dann also eine Situation, in der man der Geldpolitik das überließ, die Wirtschaft auf Kurs zu halten. Geldpolitik ist auch staatlich, denn die Zentralbank ist eine staatliche Behörde, aber ihr wurde die Freiheit gegeben, das zu tun, was nötig ist, um dieses Inflationsziel zu erreichen. Man hatte also der Geldpolitik hat die Makroökonomie überlassen und selbst hat man sich darauf konzentriert, einen gewissen sozialen Ausgleich zu schaffen und zu schauen, dass die Wirtschaft einigermaßen funktionierte und der Staat so ein bisschen als Begleiter dabei war. Diese Sachen liefen aber leider aus dem Ruder, weil die, meines Erachtens, die Geldpolitiker, die Zentralbanker, im Verlauf der 90er und in den 2000er Jahren die Inflation falsch eingeschätzt haben. Sie haben gesehen, es gibt geringe Inflation, dachten, das sieht aber verdammt nach den frühen 30er Jahren aus, Deflation, da kam ein bisschen Aktienmarktinstabilität dazu. Da müssen wir was dagegen tun. Sie haben dann durch eine sehr expansive Geldpolitik versucht, Inflation nach oben zu treiben. Tatsächlich aber, nachher sieht man das immer leichter natürlich als laufendes Geschäft, tatsächlich aber war es doch eher so, dass Globalisierung und technischer Fortschritt die Inflation gedrückt hat. Und von daher haben die künstlich versucht, Inflation hochzuschieben, haben sich wirklich geschafft, wurden immer extremer und haben aber mit dieser etwas extremen Geldpolitik haben sie die Vermögenspreise nach oben getrieben, Vermögenspreisinflation geschaffen für wirtschaftliche Instabilität gesorgt. Und dann kam die große Finanzkrise 2008, 2009, wo dieses System in sich zusammenfiel. Man hat es also einfach viel zu stark aufgeblasen, es fiel in sich zusammen und der Staat musste her zum Retten. Der Ruf nach dem Staat, jetzt brauchen wir den Staat. Der Staat muss die Banken heraushauen. Die Masters of the Universe, wie damals die Wall Street-Rede erhielten, die standen in Unterhosen da. Der Staat musste dir aus der Patsche. Das war meines Erachtens ein wichtiger Punkt zur Wiederermächtigung des Staates. Und dann, wenn Sie davon ausgehen, dann hatten wir eigentlich immer eine Abfolge von Krisen, wirklichen Krisen oder Krisen in Anführungszeichen. Und mit jeder Krise wurde der Staat mächtiger, wirkmächtiger. Ich beginne mit der Finanzkrise. Das war für mich so auch persönlich. Damals war ich bei der Deutschen Bank in London und das sah ich, wie das alles anfing auseinanderzufallen. Das war so ein wirklicher Einschnitt. Dann hatten sie aber weitere Krisen, die auftraten. Die Großkrise, Klimakrise. Da muss der Staat rein. Das kann ja nur der Staat. Ja, der Staat muss ja vorgeben, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, welche Energie wir verwenden. Da muss der Staat übernehmen, möglichst auf Weltebene. Dann hatten sie die Corona-Pandemie. Ja, der Staat muss das alles regeln. Ja, der muss die Wirtschaft jetzt einmal nach Hause schicken. Die müssen zu Hause sitzen. Die können gar nicht mehr anders. Und da hatten sie so einen Aufbau der Machtstellung des Staates. Der Staat nahm sich immer mehr vor, griff ein, um die Wirtschaft, das Leben klimafreundlich zu machen. Er griff ein, um die Pandemie wieder einzufangen und entstand dann als Übervater für Wirtschaft und Gesellschaft. Was ursprünglich von den Keynesianern mal als Globalsteuerung gedacht war, wo man nicht so invasiv wird, was von den Ordoliberalen mal als Wegbereiter für die freie Marktwirtschaft gedacht war, wurde jetzt zum Übervater, der alles reguliert, der alles möglichst in Verordnungen und Gesetze prägt. Ganz entscheidend in diesem Zusammenhang war natürlich auch die Verschränkung bei uns, die Verschränkung zwischen nationaler Gesetzgebung und Gesetzgebung auf der EU-Ebene, auf der Ebene der Europäischen Union. Und da hat sich jetzt inzwischen ein Dickicht angesammelt, ist aufgewachsen in dieser Rückgriff auf den Staat als regelnde Instanz, das keiner mehr durchschaut. Kürzlich war auch im sozialen Bereich, kürzlich hat das IFO-Institut ja mal versucht, den Sozialstaat zu durchleuchten und haben dann gesagt, nach irgendwie 500 Einzelmaßnahmen im deutschen Sozialstaat haben sie aufgegeben zu zählen. Keiner blickt mehr durch. Es ist uns komplett über den Kopf gewachsen. Hm.
Ist das aber liegt es so ein bisschen an dem Phänomen, das vielleicht natürlich, weil es nicht nur ein rein deutsches Phänomen ist, sondern viel in Europa verbreitet ist, ein gesellschaftliches, dass man, wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, sind die Deutschen jetzt nicht die liberalsten, so historisch betrachtet, und mögen, wenn der Staat sich um Dinge kümmert, dass man den Staat hat immer mehr gewähren lassen, also sich mehr aneignen, was er denn alles kann oder nicht kann, oder wo kommt das her?
Also ich denke schon, dass das mit der Abfolge der Krisen zu tun hat. Es gibt ja einen sehr umstrittenen Staatsrechtler, Karl Schmitt, der mal den Nazistaat als Ideal darstellte, später dann wieder davon abrückte, der aber doch interessante Feststellungen getroffen hat. Und von ihm stammt ja der berühmte Satz, souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmt. Der Staat kann den Ausnahmezustand ausrufen, wird zum Souverän und die Souveränität des Bürgers ist auf einmal weg. Der Staat ist der Souverän. Das heißt, bei diesen Krisen, diese Krisen, die können dazu dienen, dass sich der Staat immer mehr Einfluss nimmt. Nehmen Sie auch ganz interessant, finde ich, das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Da wurde dann gesagt, naja, wenn wir dieses CO2-Budget, das dort abgeleitet wurde aus durchaus fragwürdigen wissenschaftlichen Untersuchungen, heute weiß man, dass die einige Probleme haben, aber das wäre ein anderes Thema. Also da wurde ein gewisses Klimabudget abgeleitet, das die Deutschen noch verbrauchen dürften, damit es unser Anteil praktisch an dieser CO2-Eindämmung. Und wenn der Staat es nicht hinkriegt, dann müssen die Freiheitsrechte entsprechend eingeschränkt werden. Also ich bin kein Jurist, aber so, glaube ich, ist der Tenor dieses Urteils. Dann stehen die Freiheitsrechte unter Vorbehalt, wie damals in der Pandemie des Coronavirus praktisch die Freiheitsrechte eingeschränkt hat. Und so kann man, wenn man Krisen sieht, und kann man diese Krisen zum Anlass nehmen, den Ausnahmezustand auszurufen, dann übernimmt der Staat und schränkt die Freiheitsrechte der Bürger nach seinem Ermessen ein. Das ist meines Erachtens eine Entwicklung, die wir seit der großen Finanzkrise gesehen haben, durch diese wiederholten Krisen, der wurde der Staat immer mächtiger.
Warum haben wir, ich komme da gleich noch wieder darauf zurück, aber warum haben wir, wenn auch in den USA, wo man ja theoretisch etwas freier im Markt ist, als das bei uns ist, warum ist man nicht mehr weggekommen von dieser Keynesian Geldpolitik, sage ich mal?
Ja.
Wir haben es in die Notenbanken zwar ausgelagert, es macht nicht mehr der Staat direkt, aber wir sind ja aus dieser Politik nie wieder raus, obwohl es ja, Sie haben, ich weiß noch, in einem der früheren Gespräche mal erklärt, der größte Marketing-Gag von Keynes war eigentlich, dass es eine generelle These meinte, obwohl es eigentlich nur ein Einzelspezialfall einer besonderen Krise gewesen wäre.
Ja, ja, Keynes war ein Genie, ne? Aber hat uns wirklich einen Streich gespielt, indem er seine Special Theory
General Theory genannt
hatte. Das war eine Theorie, die sehr gut auf die Depression passte, aber im allgemeinen Normalzustand der Wirtschaft führt sie zu Verspannungen. Warum kommen wir da nicht raus? Einerseits ist es politisch natürlich opportun für die an den politischen Hebeln sitzen, dass das System so weitergeht. Ich meine, nehmen Sie die Zentralbanken. Das sind sehr machtvolle Positionen, die dort zu vergeben sind. Die sind sehr gut dotiert. Die Zentralbanken halten sich Heere von Ökonomen als Forscher, vergeben dann wiederum Forschungsgelder an Universitäten, sodass da sich das System in gewisser Weise selbst perpetuiert. Es wird da sehr viel produziert an wissenschaftlichen Papieren, die das System bestätigen. Und das System verweist dann wieder auf diese Papiere, um sich selbst fortzusetzen. Also da gibt es so eine Art selbst Perpetuum mobile, das sich selbst antreibt aus diesen Dingen. Das ist meines Erachtens schon ein wichtiger Grund. Und als Heretiker, als Außenseiter haben sie da nur einen gewissen Einfluss, wenn die Dinge dann so schlecht laufen, dass die gängige These nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Als ich die Finanzkrise erlebte, damals zunächst aus Europa Volkswirt bei der Deutschen Bank in London und dann später die Eurokrise als Chefvolkswirt in Frankfurt 2010, 2012, da dachte ich, das sind doch jetzt die Momente, wo wir Grundlegendes in Frage stellen müssten, wo die kritische Masse an Hinterfragungspotenzial erreicht ist und das System dann sich ändern müsste. Was ich da unterschätzt habe, war die Resilienz des Systems. Man hat alles getan, um das System zu retten und den Status quo ante, also die Situation von vorher wiederherzustellen. Die Zentralbanken haben alles getan, alles mit Geld zugeschüttet, damit es weitergeht, damit das nicht grundsätzlich verändert werden musste. Die Europapolitik haben alles getan, um den Euro wieder zusammenzugleistern. Und insofern haben wir jetzt eine Situation, in der wir die Probleme zwar nicht grundlegend gelöst haben. Natürlich sind ist die Geldpolitik immer noch gefangen in ihrem Käfig des Inflationsziels, das sie verfolgt, aber nie erreicht und damit auch sehr viel Kollateralschaden erzeugt. Und natürlich sind die Probleme im Euro nicht gelöst. Wir sehen das jetzt, wenn wir nach Frankreich schauen. Im Gegenteil, die Probleme haben sie von der Peripherie. Damals ging es los mit Griechenland und dann waren kleinere Länder wie Irland, Portugal, Zypern und so weiter beteiligt. Die sind jetzt ins Zentrum gerückt. Jetzt ist das Zentrum tief in der Krise. Also die Probleme sind nicht gelöst, aber man hat es geschafft, die Dinge wieder zusammen zu kleistern. Insofern ist natürlich enorm viel Widerstand gegen ein grundlegendes Überdenken des Systems, gegen eine Rückkehr wieder eigentlich zu mehr Markt, weniger Staat. Eine solche Neustart dieses Systems ist enorm schwierig, weil es zu viele vested interests, zu viele Interessen gibt, die daran interessiert sind, dass es weitergeht.
Es ist natürlich eine natürlich auch sehr menschliche Haltung, zu versuchen, etwas, das man kennt, von dem man glaubt, dass es funktioniert, eben auf Teufel komm raus zu retten.
Absolut, absolut. Es gibt man sieht das jetzt momentan in Argentinien sehr gut. Also die Argentiner, die haben über Jahrzehnte, manche sagen über ein Jahrhundert, haben sie sich abgewirtschaftet. Und dann entsteht eine Situation, wo man sagt, so kann es um Gottes Willen nicht weitergehen. Und es gibt dann Ausnahmetalenten wie Javier Milei die Gelegenheit, dann als verrückter Ökonom mit wirrem Haar und aller möglichen und schwingender Kettensäge zum Präsident zu werden. Man braucht aber solche Ausnahmesituationen, damit sich Dinge grundlegend ändern. Momentan sind wir in einer Situation, wo ich denke, dass es uns wahrscheinlich immer noch zu gut geht, dass wir eine solche Reaktion bekommen würden, wie sie jetzt in Argentinien der Fall ist. Ob es da gut ausgehen wird, ist ja noch offen. Aber zumindest die Reaktion war mal da.
Zumindest ist ja quasi ein, sagen wir mal, Volkeswille da, die Erkenntnis in einer breiten Masse, dass man jetzt mal was anders machen muss als die letzten 100 Jahre oder 80 Jahre.
In gewisser Weise gibt's das bei uns ja auch. Wenn man sich anschaut, der Anstieg der AfD in den Umfragen, die jetzt zum Teil von manchen Umfrageinstituten als stärkste Kraft in Deutschland gewertet wird. Das ist ja nicht so, dass die Leute das AfD-Wahlprogramm auf einmal ganz toll finden oder dass die AfD jetzt ganz tolle charismatische Politiker hätte. Das ist es eigentlich nicht, ne? Sondern die Leute spüren, dass es eigentlich nicht so weitergehen kann, wie es bisher gelaufen ist, und wollen eigentlich Veränderung, aber die Mitte-Links-Parteien, die uns jetzt regieren, haben sich so eingemauert hinter ihren Brandmauern, dass sie zu einer Veränderung nicht mehr fähig scheinen. Und deshalb, glaube ich, wird da viel Frust jetzt dadurch ausgedrückt, dass man entweder gar nicht mehr an Politik für Politik interessiert oder dass man die AfD wählt, um irgendwie ein Signal zu schicken nach Berlin. Leute, so kann es nicht weitergehen. Ihr müsst ändern. Aber ob die Signale jetzt so stark sind, dass was passiert, ob es so schlecht geht, dass sie wirklich die kritische Masseveränderung da ist, das wage ich jetzt noch zu bezweifeln.
Wir haben es jetzt, kommen wir gleich nochmal zu Deutschland. Sie haben Milei natürlich auch angesprochen. Der andere Fall, der ja auch mal versucht umzukrempeln im liberalen Sinne, ist natürlich in den USA Donald Trump, der das zumindest in Teilen versucht und sich dann aber doch auch durchaus selber im Weg steht. Ich nehme nur natürlich das Zollthematik der 30er Jahre. Das hat damals schon nicht funktioniert.
Ja, Trump ist ein sehr janusköpfiger Präsident, ne? Also ein Gesicht nach vorne, ein Gesicht nach hinten. Wenn er nach hinten blickt, dann benennt er sehr viele Missstände. Da hat er als erster eigentlich so richtig angegangen, den Konflikt mit China, der da schon lange da war, als andere US-Präsidenten vor ihm, Obama, das noch zugegleistert haben. Oder die Lage im Nahen Osten. Den Iran hat man nicht in den Griff gekriegt. Trump hat da schon was gemacht. Die unheimliche Wokeness an den Universitäten oder die Woke-Spaltung der Gesellschaft, das geht er frontal an. Dann, wenn man nach vorne schaut, sind aber seine Lösungen oft nicht überzeugend oder zumindest als Ökonom würde man sagen, nicht zielführend. Es ist eine neue Situation entstanden nach der Globalisierung, in der wir eben nicht alle wie immer noch an das Global Village glauben, an die wohlstandschaffenden Wirkungen des Freihandels. Es ist eine Situation entstanden, die der deutschstämmige, aber amerikanische Ökonom Alfred Hirschman schon 1945 in einem Buch beschrieben hat, dass Handelspolitik wieder als politische Waffe eingesetzt wird. Die beiden Protagonisten verhalten sich weitgehend nach dem Skript des Hirschmann aus der Erfahrung der 30er Jahre entwickelt hat, also Xi Jinping und Donald Trump. Hirschmann hat in seinem Buch National Power and the Structure of Foreign Trade, nennt sich das, hat beschrieben, wie Länder Handel als Waffe benutzen können, wenn sie entweder ein Monopol haben, die Chinesen machen das gerade mit den seltenen Erden, oder wenn sie ein Nachfragemonopol, ein Monopson haben, wenn sie also eine unersetzliche Quelle der Nachfrage sind. Das hat Trump mit den USA gemacht. Dann sprachen wir von dem US-Konsumenten als the consumer of last resort. Die Amerikaner kaufen immer, wenn alle anderen in der Kaufverweigerung sind. Und Trump nutzt das Nachfragemonopol der USA, um auch wieder politische Dinge durchzusetzen. Man denke nur an die Szene, wo Ursula von der Leyen 15% Zölle akzeptiert, damit Trump nicht den Verteidigungsschutzschirm über Europa wegzieht. Da hat sich die Sache auch geändert. Das ist auch ein Teil jetzt des Aufstiegs der Staatsmacht. Das ist, wenn Sie so wollen, die dunkle Seite des Donald Trump. Da gibt's mehr staatlichen Eingriff. Die eher positive Seite des Donald Trumps ist, dass er zumindest deregulieren will. Trump hat ja mit Doge durchaus versucht, hier den Staat einzudämmen, die Regulierungen abzubauen. Ob er so erfolgreich war oder ist, wird sich noch zeigen. Er hat ja auch mit seinem Big Beautiful Bill, die von demokratischer Seite sehr stark heftig kritisiert worden ist, hat er aber auch im Grunde genommen versucht, den Sozialstaat einzudämmen. Natürlich schreit dann alles auf, um Gottes Willen, die armen Leute, die kriegen kein Medicaid mehr. Aber irgendwo muss man beginnen. Insofern ist es eine sehr gemischte Situation bei Trump einerseits durchaus in Richtung Rückführung des Staats, der Staatstätigkeit, auf der anderen Seite in anderen Bereichen, aber doch wieder eine stärkere Akzentuierung, was der Staat gegenüber der Wirtschaft machen soll.
Und natürlich, es ist auch noch ein bisschen offen, ob er am Ende des Tages nicht den, sage ich mal, Rechtsstaat auch ramponiert und beschädigt.
Das ist bei ihm auch ein großes Problem. Da würde natürlich jeder Liberale von Hardcore-Liberal zu Ordoliberal, würde ich sagen, das geht gar nicht. Ne? Denn im Kern aller liberaler Philosophie, sage ich mal, ist doch, dass der Staat für Recht und Ordnung zu sorgen hat, dass das Recht über der Regierung steht und nicht die Regierung das Recht sich zurechtbietet, wie sie es gerne mag. Da gibt es genügend Beispiele dafür in der Weltgeschichte und gegenwärtig in der Welt. Das kann ein Staat nicht tun, ohne die liberalen Prinzipien komplett zu verraten. Und da zeigt Donald Trump auch manchmal Anflüge, dass er über das Recht gehen möchte. Nicht ganz einfach, weil natürlich das Recht auch politisiert wird. Und es ist ja auch nicht so, dass in der Vergangenheit das Recht nicht politisiert wurde. Und jetzt kann man hergehen und kann sagen, die Vergangenen, die Linken, sage ich mal, in den USA die Demokraten und bei uns andere, haben das Recht politisiert. Und jetzt müssen wir das wieder zurechtrücken. Also es ist immer schwierig bei sowas. Bei uns, ich hatte schon erwähnt, das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, da fragt man sich auch, wurde da nicht das Recht politisiert? Ist das nicht dann eine Steilvorlage, jetzt für die Gegenbewegung zu sagen, jetzt müssen wir das wieder korrigieren? Auch das Ringen um die Richter in den USA war das Ringen um die Stellen beim Verfassungsgericht immer politisch. Bei uns wurde es jetzt politisch, das hat man gesehen. Insofern ist auch das Recht kein völlig politikfreier Raum. Aber man muss darauf achten, dass letztendlich die Regierung unter dem Recht steht und das Recht so politisch neutral, wie es irgend geht, umgesetzt wird.
Muss man bei Trump nicht sagen, bei allem Dealmaking, das er ja immer macht, dass er am Ende des Tages auch jemand ist, der sehr häufig die Rolle des Staates
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ausgeprägter sieht, denn er klingt sicher über den Staat auch in viele Wirtschaftsbereiche und Geschäfte ein. Das ist ja nicht nur einmal, dass man das Thema Zölle benutzt für politische Ideen oder Einigungen, sondern natürlich auch direkt in die Wirtschaft eingreift. Nehmen wir mal den Chip-Deal oder solche Sachen. Ne? Ein Unternehmen wie Intel oder auch Nvidia können ein Lied davon singen, dass plötzlich der Staat hier in normale, freie Wirtschaftsmärkte eingreift.
Also die Gefahr bei Trump ist, dass es zu einer Art Günstlingswirtschaft kommt, wie man das in feudalistischen Staaten aus der Geschichte gekannt hat, dass da der Herrscher seinen Günstlingen Dinge zuschiebt. Dieser Zug ist bei Trump durchaus da. Das führt dann auch dazu, dass sich die großen Wirtschaftsbosse zum Teil ja schon in bei einer peinlichen Weise bei ihm einschmeicheln, weil sie wissen, ich möchte jetzt da möglichst einen schönen Tisch an der Runde des großen Herrschers und schmeichle ihm ein, dass er mir dann was zuschiebt. Das ist ein ganz, ganz klares Problem, das dieser Präsident hat. Man muss dann andererseits wieder hoffen, und ich denke, bisher ist diese Hoffnung durchaus berechtigt, dass die Verfassungskonstitution der USA so robust ist, dass er mit sowas umgehen kann. Es ist ja schon spannend zu sehen, dass die Verfassungsväter, die Federalists hießen die ja, die in ihren Papers die Konstruktion des US-Rechtsstaats niedergelegt haben, dass die grundsätzlich mal davon ausgingen, dass alle möglichen übergriffigen Politiker mit dem Rechtsstaat Schlitten fahren wollen. Und deshalb wurde das in den USA ja auch berühmt durch die Checks and Balances, die sie eingebaut haben. Die waren ja sehr realistisch und auch pessimistisch, was das angeht. Und bisher haben diese Checks and Balances in den USA noch jeden Rogue President einigermaßen eingehegt. Man denke da an Richard Nixon, der mit seiner Watergate-Skandal ja tatsächlich das Recht gebrochen hat. Ich meine, Donald Trump erinnert manchmal so ein bisschen an Nixon, aber der US-Rechtsstaat ist mit Nixon fertig geworden und ich sehe bisher keinen Grund, warum es nicht gelingen sollte, auch den Trump einzuhegen. Wie gesagt, nicht alles, was Trump macht, ist wirklich schlecht. Im Gegenteil, manche Dinge sind wirklich gut. China die Stirn zu bieten ist gut. Im Nahen Osten Frieden zu bringen, wenn es denn hoffentlich gelingt, ist hervorragend. Der packt auch Dinge an, wo man sagen muss, Hut ab. In seiner rumpeligen, brutalen Art hätte das wahrscheinlich nur er schaffen können. Ein anderer wäre da immer wieder im Klein-Klein, das sich verzettelt. Also das sind gute Aspekte und das sind die dunklen Aspekte.
Und wenn wir dann zu uns kommen, mal hier vor die Haustür nach Deutschland, stellen wir fest, dass wir hier, dass es noch an der Erkenntnis mangelt, bevor man denn sich überlegen könnte, wie man denn die Dinge anders hinbekommt. Haben wir eine Form von Staatsversagen in Deutschland?
Ja, klar. Klar, wir haben eine Form von Staatsversagen. Wir haben sogar eine Form von Politikversagen. Ich möchte es mal aufdröseln. Das Staatsversagen rührt daher, dass der Staat, der sprichwörtliche Leviathan, so hat Thomas Hobbes ihn genannt, so fett geworden ist, dass er sich schon selbst nicht mehr bewegt. Er steht sich selbst im Wege. Er weiß gar nicht mehr, was der eine Teil weiß gar nicht, was der andere Teil tut. Man lähmt sich richtig gehend selbst. Man ist wie ein völlig aufgehängtes Computersystem, ja, das überhaupt nicht mehr läuft noch. Sie sehen immer nur diese Uhren, die sich drehen, ja, und dann kommt wieder der Zusammenbruch und dann fährt man es wieder hoch und es ändert sich nicht. Das ist das Staatsversagen. Die ganze Maschine ist blockiert. Und da kommt rein, was wir schon besprochen haben, diese heillose Verzahnung zwischen EU-Recht und nationalem Recht, die Unfähigkeit auf der EU-Ebene überhaupt Reformen durchzusetzen, weil das immer wieder durch einen irren Wust an politischen Prozessen geht, bis hin zu nationalen Referenden, wenn es spannend wird. Und dann kommt das Politikversagen. Da gibt es diese unsägliche Selbstlähmung, die wir ja gerade sehen, wo man sagt, ja, also alle gegen die AfD. Die AfD ist des Teufels. Und wenn wir nur etwas mit der AfD machen, dann ist es das Ende der Welt. Dann öffnen wir die Tore zur Hölle, sagte, glaube ich, der SPD-Fraktionschef Anfang dieses Jahres. Da lähnt man sich komplett, weil die Leute ja berechtigte Anliegen haben, aber das Gefühl haben, sie werden damit nicht gehört. Die Politik lähmt sich. Ich bin kein Politiker und kann deshalb von hier aus keinen Rat geben, wie man diesen Knoten durchschlagen kann. Aber es ist schon eine Selbstlähmung der Politik und es ist schon abschreckend für den Wahlbürger, wenn dann Kleinparteien, wie zum Beispiel die Grünen, und inzwischen ist die SPD ja auch eine Kleinpartei, die Regierung vor sich hertreiben. Das sind Parteien, die Bürger abgewählt haben. Die waren ja in der vorangegangenen Regierung federführend. Die FDP ist sowieso im Niemandsland versunken. Die wurden abgewählt, aber schaffen das jetzt, die Regierungspartei vor sich herzutreiben, und das führt zur Verzweiflung der Wähler und das führt dann eben zu dieser Politikversage.
Ist das Politikversagen aber nicht auch, also nicht nur, dass wir den normalen demokratischen Prozess offensichtlich nicht mehr vertrauen, sprich wir bauen überall hin Brandmauern in alle Richtungen auf, sondern eben auch diese nicht vorhandene Erkenntnis, dass man, also es geht ja eigentlich nicht um die Brandmauer, sondern benenne die Probleme und pack sie halt an, die der Staat hat. Das ist ja das eigentliche Politikversagen, das wir seit mehreren Legislaturen erleben.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Es geht eben um die Verkrustungen, die sich in allen Bereichen aufgebaut haben. Verkrustungen in der Bürokratie, Verkrustungen im Staatsapparat, Verkrustungen in der Politik. Das wurde von den Ökonomen ja auch schon thematisiert. Berühmt Manco Olsen über The Logic of Collective Action, der sagt, je länger ein System, ein demokratisches System läuft, desto mehr formieren sich spezielle Interessengruppen, die dann ihre Ziele auf Kosten der Allgemeinheit verfolgen. Olsen hat es dann später in einem Buch The Rise and Decline of Nations ausgeweitet, indem er zeigte, wie immer gelegentliche Rücksetzer dann das System wieder neu starten können und dass es zu neuem Leben erwacht. Jetzt In seinem Buch wurde Deutschland und Italien als Beispiel genannt. Er hat da gezeigt, wie Deutschland und Japan nach dem, habe ich Italien gesagt? Ich fange nochmal an. In seinem Buch wurde Deutschland und Japan als Beispiel genannt, wie sich Länder, Nationen erneuern können. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die alten Eliten weggefegt und das eröffnete Raum hier für die Neuerfindung führte zum deutschen Wirtschaftswunder und auch zum japanischen Wirtschaftswunder. Die haben sich in der Nachkriegszeit ja auch praktisch vom Entwicklungsland zum Industrieland hochgearbeitet. Also solche Systeme, die verfestigen sich über die Zeit, die Partikularinteressen werden dominant und dann kommt die Sklerosis in das System hinein und es läuft nicht mehr. Und ich fürchte, dass sie in diesem Zustand momentan sind. Das kann man diagnostizieren, kann man alle analysieren, aber es ist schwer, da jetzt eine Handlungsempfehlung zu geben. Beim Olsen war es Freihandel, aber der ist jetzt ja auch perdu. Also muss man sich eigentlich an der eigenen Nase fassen und muss sich sozusagen, oder man könnte es auch mit Milchthausen sagen, man muss sich im eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und sehen, diese Verfestigung der Strukturen, diese Betonierung der Strukturen, dieses Verfolgen der eigenen Interessen von Kleinparteien, die dann ihre Anliegen als das überragende politische Thema setzen wollen, da müssen wir uns befreien und man braucht wieder mehr Mainstream.
Müsste man quasi zurückkommen zu dem in den späten 30er erdachten Modell des Neoliberalismus?
Ich denke, dass der Neoliberalismus...
Oder ist das Utopie?
Ja. Also ein Restart wäre nötig, meines Erachtens. Man müsste den Computer rebooten, damit es wieder funktioniert. Durch Verstellen der Schräubchen hier und da oder mit der Nagelschere, Stichwort Herbst der Reformen. Ich habe eher das Gefühl, falls es überhaupt kommt, gibt es ein bisschen Nagelscherarbeit da. Das funktioniert nicht. Man muss tatsächlich wieder zurück. Aber ich denke, wir sollten aus der Geschichte heraus lernen, dass wir doch eher zu einem System zurückkommen müssen, in dem das Primat des Marktes herrscht, wo der Staat sich wirklich noch mehr zurücknimmt, als die Neoliberalen, vor allem die Ordnungspolitiker, das gesehen haben. Diese Ideen, also neoliberale und ordnungspolitische Ideen, legen schon den Aufstieg des Staates und die Ermächtigung des Staates an. Und von daher gesehen denke ich, dass man aus dieser Erfahrung den Schluss ziehen sollte, dass man wieder grundsätzlicher die Marktkräfte in den Vordergrund stellen sollte. Stichwort österreichische Schule der Ökonomie, Hayek. Der Markt als Informationskoordinator. Er ist nicht zu schlagen. Und der Staat muss sich raushalten, wo solche Informationen am Markt ausgetauscht wird und darf es nicht besser wissen wollen. Das ist, glaube ich, die wichtige Einsicht. Weil er es nicht besser weiß, weil er es nicht besser wissen kann. Und vor diesem Hintergrund müsste man eigentlich jegliche Staatstätigkeit abklopfen. Weiß ich, Staat es besser als der Bürger? Und immer, wo die Antwort schon ein Fragezeichen hat, ich denke, ich weiß es vielleicht doch nicht besser, weg damit, afuera, sagt Millet. Dort wird die versuchen gerade, diesen Staat so zurückzustutzen, dass sie sich bei jeder Tätigkeit die Frage stellen, muss das sein? Muss der Staat das machen? Und so müssen wir eine Streichliste bekommen. Zack, 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 zack. Das müssten wir selbst leisten, denn wir wollen ja nicht, dass uns wieder ein riesiger exogener Schock wie der Zweite Weltkrieg, dass ein solcher Schock uns dazu bringt, dass wir das System neu bauen.
Das wäre mein Einwand gewesen. Das wäre ja jetzt nicht wie quasi Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg darauf warten können, dass uns sowas widerfährt, weil wir wollen es alle nicht erleben. Ein Schock dieser Art.
Wir wollen das nicht. Deshalb ist die Anforderung an uns selbst, dass wir zur Einsicht gelangen, dass ein solcher Neustart jetzt nötig ist und dass das nicht mit ein bisschen Nagelschere und Nagelfeile getan ist.
Haben Sie eine Idee, wie man die Menschen davon überzeugen kann? Denn logischerweise wird die politische Kaste, völlig wurscht, welcher Partei sie angehört, eher daran arbeiten, den eigenen Status quo zu erhalten oder zu bessern. Auch das ist ja etwas rein Menschliches. Und sie wird nicht dafür sorgen, dass sie ihren eigenen Apparat zusammenstreicht. Da hilft dann auch die Brandmeier nicht, denn die AfD würde wahrscheinlich auch nichts anderes tun, als es die Parteien der Mitte oder die Linken machen würden.
Man kann nur hoffen, dass aus der Situation heraus Politiker entstehen, die die Leute mitreißen. Das gab es in der Vergangenheit. Ich denke an Ronald Reagan oder Margaret Thatcher. Die habe ich beide sozusagen live erlebt. Es gibt auch früher andere. Denken Sie an Konrad Adenauer, der es geschafft hat, die Westbindung und die Wiederbewaffnung in Deutschland durchzusetzen, obwohl damals keiner mehr eine Armee wollte und viele damit geliebäugelt haben, dass Deutschland neutral wird. Es braucht solche überzeugte, charismatische Politiker, die die Leute mitreißen. Und da mangelt es uns leider. Da haben wir viel zu ängstliche Leute. Wenn ich den Bundeskanzler anschaue, da denke ich oft, naja, er will ja eigentlich das Richtige, aber er traut sich nicht. Oder mit Karl Valentin zu sagen, er hat sich nicht getraut, trauen zu dürfen oder so ähnlich.
Geht ja, genau. Ja. Ja, und man befürchtet, dass er in genau diesem Zustand so verbleiben wird in seiner Amtszeit.
Leider. Ich hoffe ja, dass er dann noch einen Schub bekommt. Ich meine, Gerhard Schröder trat als Brioni-Kanzler an, also Kanzler, der nur schönen Anzügen posierte und endete dann als einer der größten Wirtschaftsreformer seit Ludwig Erhard. Ich wünsche, dass Friedrich Merz uns ähnlich überrascht.
Mein lieber Scholli, da haben wir aber ganz schön was vor, wenn er uns noch überrascht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
So ist es.
Herr Mayer, das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, das hat wieder großen Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Heute mal wieder so ein bisschen ein tieferer Ritt sozusagen durch die Historie und was man aus ihr lernen kann. Ich finde es immer wahnsinnig spannend und mag diese Gedankenspiele, mit denen Thomas da um die Ecke kommt, immer wahnsinnig gerne. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.